Gibt es, Geschwister, in unserem Leben einen guten Freund? Ja, gibt es überhaupt in unserer Gesellschaft heute noch so etwas wie einen guten Freund? Gibt so etwas überhaupt noch? Es gibt ja viele Freundschaften, Männerfreundschaften, Frauenfreundschaften, ist ja nicht nur unter Männern, sondern auch unter Frauen gibt es Freundschaften, unter Kindern, Jugendlichen. Es wird viel, doch manchmal über Freundschaften gesprochen. Aber gibt es einen guten Freund in Ihrem Leben? Und ich möchte die Predigt heute betiteln als mein bester Freund. Und vielleicht werden sich viele noch erinnern, in den 60er Jahren, wo der Fredi Gwien gesungen hat, einen guten Freund, der es immer ehrlich mit dir meint. Ja, gibt es heute noch so etwas? Und vielleicht können Sie sich noch erinnern an dem Lied. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Was kann man unter einen guten Freund verstehen? Ich möchte heute als Einleitung zu dieser Predigt einige Abschnitte aus einem Gedicht zitieren, das über Freundschaft spricht. Und wir mussten das, als ich noch zur Schule ging, mussten wir dieses Gedicht auswendig lernen, das auch, wie gesagt, von einer wahren Freundschaft handelt. Es ist die Bürgschaft von Friedrich Schiller. Ich zitiere hier die erste Strophe. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Möros, dem Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher im Bande. Was wolltest du mit dem Dolche, sprich? Entgegnete ihm finster der Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Und er wurde danach zum Tode verurteilt. Er hatte Mut auf jeden Fall. Er hat gesagt, was er wollte. Und er flehte diesen Tyrannen an. Ich flehe dich um 3 Tage Zeit, bis sich die Schwester dem Garten gefreit. Und er hat dann gesagt, ja, und? Du gehst und kommst nicht wieder. Und er hat gesagt, ich möchte dir meinen Freund als Bürge hinterlassen. Und darum das Gedicht Die Bürgschaft. Und er kommt zum Freunde, der König gebeugt, dass ich am Kreuz mit dem Leben bezahle das frevelnde Streben. Doch er will mir gönnen 3 Tage Zeit, bis sich die Schwester dem Gatten gefreit. So bleib du dem König zum Pfande, bis ich komme zu lösen die Bande. Und schweigend umarmt ihn der treue Freund und liefert sich aus dem Tyrannen. Und er ist dann nach Hause gegangen, hat seine Schwester verheiratet und wollte wieder zurückkommen natürlich, er wollte ja sein Wort halten, aber es gab einige größere Hindernisse. Da gießt unendlicher Regen herab, von den Bergen stürmen die Quellen und die Bäche die Ströme quellen, und er kommt ans Ufer mit wanderndem Stab, da reißt die Brücke den Strudel hinab, und donnert sprengen die Wogen des Gewölbes krachenden Bogen. Und trostlos irrt er am Rand umher, er wusste nicht, wie er jetzt drüber kommt, er musste über den Fluss rüber und hat sich kurzerhand eben in die Fluten hinein, kein Schiff verlenkt die Fähre und der wilde Strom wird zum Meere und er hat sich dann in die Fluten reingehauen und es geht ja weiter und ich kann die Stadt nicht erreichen, so muss der Freund mir erbleichen, da treibt ihn die Angst, da fasst er sich Mut und wirft sich hinein in die brausende Flut. Und gewinnt das Ufer und eilet fort und danket dem rettenden Gotte. Da stürzt die raubende Rotte hervor aus dem Walde des nächtlichen Ort. Dann hat ihn die Räuberbande überfallen und hat gesagt, was wollt ihr von mir? Ich muss sowieso, ich habe nichts als das Leben und das muss ich dem Tyrannen geben. Er schreibt, was wollt ihr, ruft er von Schrecken bleich. Ich habe nichts als mein Leben, das muss ich dem König geben. Und die Sonne versendet glühenden Brand. Und von der unendlichen Mühe ermattet sinken die Knie. Und dann, wie gesagt, er wird Mühe, die Zeit läuft ihm anscheinend davon. Er kommt anscheinend nicht mehr ganz zurecht. Und 2 Wanderer sieht er am Straße ziehen, mit eilenden Laufen vorüberfliehen. Da hört er die Worte, sie sagen, jetzt wird er ans Kreuz geschlagen. Und das beflügelt ihn wiederum und er reißt sich zusammen. Und er kommt zu den Zinnen, zu den Stadttoren. Und die wollen ihn zurückhalten. Zurück, du rettest den Freund nicht mehr, so rette doch dein eigenes Leben. Und ist es zu spät und kann ich ihm nicht, ein Retter willkommen erscheinen, so soll mich der Tod ihm vereinen. Des rühme der blutige Tyrann sich nicht, dass der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht. Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor und sieht das Kreuz schon erhöht. Mich, Henker, ruft er erwürget, da bin ich, für den er gebürget. Und Erstaunen ergreift das Volk umher, in den Armen liegen sich beide und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge, Tränen leer, zum König bringt man die Wunder mehr. Der fühlt ein menschliches Rühren, lässt schnell vor den Thron sie führen und blicket sie lange verwundert an. Darauf spricht er: Es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen, und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn, so nehmt auch mich zum Genossen an, ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Sogar der Tyrann hat von dem Beispiel der beiden Freunde war gerührt davon. Und wie ich schon sagte, gibt es einen guten Freund in unserem Leben? Gleich anschließend, hier steht von Adalbert Stifter: Ein wirklicher und aufrichtiger Freund ist das größte Gut des Herzens, das ein Mann auf dieser Erde haben kann. Die Freundschaft schließt erst völlig den Ring des Glücks. Und natürlich, es betrifft natürlich nicht nur Männer, wie ich am Anfang sagte, es gibt auch Frauenfreundschaften und Freundschaften unter Kindern, Jugendlichen und so weiter. In Sprüche 17 und in Vers 17, wenn Sie bitte mit mir die Schriftstelle aufschlagen, Sprüche 17 und in Vers 17, in den Sprüchen steht ja doch vieles von über Freundschaft. Sprüche 17 und in Vers 17: Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Ein Freund liebt alle Zeit, das heißt auch in schwierigen Zeiten und in fröhlichen Zeiten. Das ist ja, was dein Freund ausmacht. Schauen wir in Vers 18, in Kapitel 18 und in Vers 24. Es gibt Allernächste, die bringen ins Verderben, und es gibt Freunde, die hangen fester an als ein Bruder. Und auch hier in Kapitel 19 und in Vers 6 bis 7, auch in Vers 4, wenn wir das auch hier nehmen können: Reichtum macht viele Freunde, aber der Arme wird auch von seinem Freunde verlassen. Vers 6: Viele schmeicheln dem Vornehmen, und wer Geschenke gibt, hat alle zu Freunden. Den Armen hassen alle seine Brüder, wie viel mehr halten sich seine Freunde von ihm fern? Ja, Geschwister, wahre Freunde gibt es, glaube ich, nicht so viele. Ich glaube, jeder von uns vielleicht hat das schon erfahren müssen, dass die wirklichen Freunde sich erst dann zeigen, wenn es einem nicht so gut geht. Dann zeigen sich die wirklichen Freunde. Oder ich möchte das mit einem eigenen Spruch sagen: Freunde kommen herein, wenn andere hinausgehen. So ist es oft. Wenn sich alle verlassen, kommen echte Freunde, wahre Freunde herein. Wen rufen wir zuerst an, wenn wir eine gute Nachricht haben und wir sie mit jemandem teilen möchten? Wir denken zuerst an unseren Freund oder an jemanden, der uns nahe steht. Wem vertrauen wir uns unsere größten Geheimnisse an? Oft ist es so, dass man nicht einmal seinem Bruder oder irgendjemanden seine Geheimnisse anvertraut, aber seinen engsten Freund vertraut man sie an. Mit wem können wir stundenlang über ein Thema reden, über fast jedes Thema, möchte ich sagen, mit dem Freund? Und in unserer Gesellschaft, ich glaube es zumindest so, die Erfahrung habe ich gemacht, sind wahre Freunde sehr schwer zu finden. Ich glaube, früher war das einfacher. Meine ich, den Leuten, je weniger gut es denen gegangen ist, umso mehr Freundschaften haben sie geschlossen, umso mehr brauchten sie einander. Das hat man besonders im Krieg gesehen, wo viele heute noch davon, von den Freundschaften erzählen, die sie im Krieg gehabt haben. Und je reicher die Freunde sind, umso mehr Freunde haben sie. Und Anführungszeichen will ich das sagen, umso mehr Freunde haben sie. Warum? Warum haben die Reichen mehr Freunde? Weil die Menschen teilhaben wollen am Erfolg des anderen. Darum haben sie Freunde. die Reichen. Keiner will teilhaben am Misserfolg des anderen. Tja, da verlassen wir ihn einfach lieber. Wie es hier, wie wir vorhin gelesen haben, Reichtum macht viele Freunde. Nur es zeigt sich, wie gut die Freundschaften sind, wenn eine andere Zeit kommt, wenn eine schwierige Zeit kommt. Und wie ich am Anfang sagte, der Titel meiner Predigt, mein bester Freund. Haben wir in unserem Leben einen besten Freund, wenn man sagen kann, ja, ich habe einen besten Freund. Ob Mann oder Frau, jeder wünscht sich, dass er wenigstens einen Freund hat oder eine Freundin. Und wie ich es schon erwähnt habe, ältere Männer reden oft von der Freundschaft, die sie im Krieg hatten, wo sie zusammengestanden sind in Schwierigkeiten, wo der andere dem anderen geholfen hat in schwierigen Situationen. Da war kein Reichtum, ja, jeder hatte eigentlich nichts als sein Leben. Und trotzdem wurden gerade hier die tiefsten Freundschaften geschlossen. Man sieht, es kommt nicht darauf an, aufs Materielle. Eine Freundschaft kommt nicht darauf an. Wenn sie darauf aufgebaut ist, dann hält sie nur so lange, wie das Materielle auch hält. Oder der Ruhm, oder was immer, den man gerade vielleicht hat. Im Wörterbuch steht unter Freundschaft auf Treue gegründetes Verhältnis. Und dann auf einer anderen Stelle. Ein Freund ist ein herzlicher, kameradschaftlicher Zuneigung verbundener. Das ist eine Freundschaft. Und es kommt nicht auf das Alter an, um Freundschaften zu schließen. Man kann nicht sagen, ja, ich bin jetzt schon zu alt, um eine Freundschaft aufzubauen oder mit jemandem zu schließen. Im Gegenteil. Das Leben bringt jede Situation, kann jede Situation sein, wo man Freundschaften schließen kann. Es kommt überhaupt nichts aufs Alter an. Natürlich wird sich eine Freundschaft, die man schließt, als 4-, 5-Jähriger oder 6-Jähriger anders sein als wie jemand als Erwachsener. Und wahre Freundschaften existieren nicht nur in Geschichten oder in Filmen. Aber eine Freundschaft fällt auch nicht einfach vom Himmel. Die Bibel zeigt uns, dass es allgemein gültige Grundregeln dafür gibt, für eine Freundschaft. Und ich möchte Ihnen heute aus der Bibel dem Wort Gottes zeigen, wie wir uns verhalten sollen, um ein guter Freund zu sein, um auch einen guten Freund zu gewinnen. Denn auch ein guter Freund erwartet auch von seinem Freund etwas, nämlich, dass der auch handelt wie ein Freund. Denn sonst wäre es wahrscheinlich eine kurze Freundschaft, wenn es nur eine Einbahnstraße ist. Das ist nicht anders als wie in einer Ehe. Einen guten Freund oder Freundin zu haben, macht zufrieden und bereichert unser Leben. Doch Freundschaften, wie ich schon sagte, fallen nicht einfach automatisch zu. Man muss schon etwas tun dafür. Man muss sie knüpfen, man muss eine Freundschaft knüpfen und muss sie auch lebendig erhalten. Ja, wenn wir an Freundschaften denken, wenn Jugendliche an Freundschaften denken, dann denken sie vielleicht an Winnetou und an Old Shatterhand vielleicht, da wird es einem gleich warm ums Herz, wenn man diese Freundschaften sieht, legendäre Freundschaften. In der Realität gestalten sich Freundschaften aber nicht immer so romantisch. Der Mensch der Gegenwart ist mobiler geworden, man wechselt den Wohnort, den Beruf, die Interessen und dadurch gehen oft Jugendfreundschaften zu Bruch. Das kann schon passieren, auch die Erfahrung habe ich gemacht. Wir sind in Heidelberg jetzt gelandet, also in Sandhausen, wo wir wohnen. Hätten wir nie träumen lassen, in der Gegend von Heidelberg zu wohnen. Aber eben, unsere Firma ist eben hier abgekauft worden und umgezogen hierher. Und so sind wir hierher gekommen. Es ist ja heute, früher war es ja anders. Früher hat man dort gearbeitet, wo man gewohnt hat. Heute arbeitet man dort, wo man arbeitet, wo man die Arbeit hat. Man muss eben, wie es schon sagt, flexibler sein. Und da gehen oft Freundschaften, die man geschlossen hat, zu Bruch. Es ist aber wichtig, dass man immer wieder versucht, Menschen kennenzulernen und eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen. Auch die Erfahrung habe ich gemacht, dass es nicht zu spät ist. Auch wo immer man hinkommt, kann man Freundschaften aufbauen. Das heißt nicht, dass man jetzt die anderen Jugendfreundschaften vergessen muss, aber man kann immer wieder Freundschaften aufbauen. Und die Beziehung muss man natürlich auch pflegen. Die Erfahrung habe ich auch selber machen müssen. Als wir damals in Pasadena gelebt haben, habe ich von jemandem eine Karte bekommen mit einem Spruch von einem guten Freund, kann man sagen, eine Karte bekommen, ist draufgestanden: Auf dem Weg zu einem Freund darf kein Gras wachsen. Ich hatte ihm längere Zeit nicht geschrieben. Sinngemäß, auf dem Weg zu einem Freund darf kein Gras wachsen. Und das hat seinen Sinn, ja, denn den soll man oft gehen. Die Kennzeichen einer wahren Freundschaft ist das Mitfreuen mit dem Freund, als auch das Mitleiden. Es ist beides notwendig. Die Erfahrung habe ich gemacht selber, aber ich glaube, das ist auch richtig. Eine Freundschaft besteht nicht nur aus Höhepunkten. Ja, eine echte Freundschaft schmiedet einem zusammen, wenn es einem schlecht geht und gut geht. Beispiel in der Bibel haben wir, ich möchte auf dieses Beispiel eingehen und dann auch andere Beispiele bringen, von David und Jonathan. Eigentlich die bekannteste Freundschaft, die man kennt, von der Bibel her natürlich. Und wir können sehen, dass diese Freundschaft, das ist ein Beispiel, Gott hat diese Freundschaft hineingegeben, aufschreiben lassen in seinem Wort, um uns auch ein Beispiel zu geben. Und wenn wir aufschlagen in 1. Samuel 18, und wir können hier bei dieser Freundschaft sehen, dass es nicht immer Höhepunkte waren bei dieser Freundschaft. Und vielleicht ist es gerade deswegen, dass sie zu einer Freundschaft geworden sind. In 1. Samuel 18, die Verse 1 bis 2 zuerst. Und natürlich kennen wir die Geschichte von David und Jonathan, aber versuchen wir, oft ist es ja auch so, dass wenn wir Dinge in der Bibel gut kennen, umso schneller drüber lesen und nicht vielleicht in die Tiefe gehen und bedenken, dass das auch Menschen waren, wie wir heute, in Situationen, auch wie wir heute, mit Leid und Freud, wie wir heute, genauso. Lesen wir einige Beispiele. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz, und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder zu seines Vaters Hause zurückkehren. Wir können hier sehen, es verband sich das Herz Jonathans mit David. Man muss sich hier das einfach mal vorstellen. Man kann sagen, gut, da ist er dabei. Zwei junge Leute haben sich gefunden, da hat die Chemie gestimmt und die sind Freunde geworden. Nur da war es ein Unterschied. Jonathan war der Königssohn und David war ein einfacher Hirte. Also man sieht auch hier wiederum, dass materielle Dinge spielen hier keine Rolle. Der war ein Königssohn, der war sogar der Kronprinz, der war der Erstgeborene. Und David war ein einfacher junger Mann. Ich habe hier einige Punkte aufgelistet. Was können wir von dieser Freundschaft lernen? Erstens, man respektiert und achtet seinen Freund. Ohne Respekt und Achtung gegenüber dem anderen Menschen oder dem Freund kann eine Beziehung nicht bestehen. Die besteht nirgends. Die besteht auch nicht in der Ehe. Ich glaube, ich kann das von unserer Ehe sagen. Meine Frau Denise ist nicht nur meine Frau, sie ist auch mein Freund. Auch hier gehört Respekt und Achtung dazu, wie bei der Ehe. Sie ist auch mein Freund. Wir besprechen alles miteinander. In Vers 3, wenn wir hier weiterlesen: Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz oder sein eigenes Leben. Jonathan sagte: David, du bist mir so lieb wie mir mein eigenes Leben. Und wir brauchen oft Mut, um unsere Zuneigung in Worte zu fassen. Nicht alle können das. Manchen liegt das Herz auf der Zunge. Mir liegt das, meistens geht es mir so, ich kann das oft gut sagen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, nicht jeder verträgt das auch. Ich habe das müssen auf eine interessante Weise erfahren, als wir zuerst nach Bonn gekommen sind. Und ich bin das gewohnt von meiner Familie her und von meiner Umgebung überhaupt. Ich habe jeden umarmt. Und eine Frau hat gesagt, nein, sie will das nicht. Und ich dachte zuerst, ja, sie will mich zurückweisen, aber das war nicht der Fall. Es lag ihr nicht. Und das muss man respektieren, auch von dem anderen Menschen. Es ist nicht jedermanns Sache, sich umarmen zu lassen. Nur, ich wollte das nur sagen, damit man sieht, es gibt auch Unterschiede hier. Man muss aber auch Mut haben, dem anderen seine Zuneigung zu sagen. Es ist auch in der Ehe, es ist ja auch nicht anders. Ich kann ja nicht sagen, ja, ich habe vor 28 Jahren meiner Frau gesagt, dass ich sie liebe, und sie weiß das ja. Sie weiß das, warum brauche ich dir das dann sagen? Sicher, man könnte sagen, ja, der Freund weiß ja, wir haben uns immer gut verstanden. Sicher, ich muss nicht ihm das jedes Mal sagen, das ist auch klar. Manche Menschen schrecken davor zurück, Freunden ihre innersten Gefühle zu offenbaren. Sie scheuen sich über ihre Ängste, über ihre Enttäuschungen und negativen Empfindungen zu sprechen. Doch in jeder Freundschaft kommt die Zeit, wo man sich öffnet. Oder es wird nie eine tiefe Freundschaft werden. Sicher, man muss nicht unbedingt die intimsten Geheimnisse offenbaren, das ist nicht der Fall. Aber eine gewisse Offenheit ist erforderlich. Und das erfordert aber auch von dem anderen ein gewisses Vertrauen und Treue, damit er nicht gleich das weitererzählt dem Nächstbesten, der daherkommt. Manche glauben, man sinkt in der Achtung seiner Freunde, wenn man seine Schwächen zugibt. Doch oft ist das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich gut kennt, natürlich, das braucht Zeit, und man sagt dem anderen auch seine Schwächen. Und gerade das verbindet oft, denn wir alle wissen, jeder von uns hat Schwächen und Stärken. Keiner ist hier, der nur Stärken hat. Das ist Gott, sonst wären wir Gott. Eine Frau schrieb einmal in einer Zeitschrift, es war das Beste, wenn Freunde mir wegen einer dummen Geschichte oder einem Missgeschick, das ihnen unterlaufen ist, ihr Herz ausschütten, dann erzähle ich ihnen, wie ich einmal auf dem Weg zum Flughafen Briefe einwerfen wollte und dabei die Flugtickets mit in den Briefkasten geworfen habe. Ja, das passiert auch. Aber es kann passieren. Wir alle haben Schwächen und machen Fehler oder machen irgendwelche Dinge, die, wo man hinterher sagt, also so dumm kann nur ich sein vielleicht. Aber das passiert jedem. Ja, der eine sagt's, der andere eben nicht. Okay, lesen wir weiter in Vers 4. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. Geschwister, das hört sich ganz einfach an, er gab ihm das einfach, aber es war nicht ganz so einfach. Denn der Rock, den er anhatte, war ein Zeichen seiner königlichen Würde. Man erkennt den Kronprinz an seinem Gewand, und den Rock hat er David gegeben, auch das Schwert und so weiter. Und ich habe hier eine Anmerkung, die lese ich hier. Jonathan war der Königssohn, der Erstgeborene, der Kronprinz. Der zukünftige König, muss man sich vorstellen, der war der zukünftige König. David war nur ein Schafhirte. Kleine Kinder schenken oft völlig unbedeutende Dinge dem anderen, ihren Freund, die aber für sie selber sehr große Bedeutung haben. Für den Erwachsenen, wenn man sieht, was die kleinen Kinder da austauschen, kann man nur den Kopf vielleicht schütteln, aber für sie ist das wertvoll. Und das Wertvolle ist man bereit, dem Freund zu geben. Ist ein Zeichen der Freundschaft. Sie drücken damit ihre Zuneigung aus. Das war der erste Punkt. Man muss Respekt und Achtung vor seinem Freund haben. Man muss das vor jedem Menschen sowieso. Und vielleicht sollte ich das jetzt einflechten auch, als Gemeinde sollten wir auch untereinander Freunde sein. Vielleicht nur das zur Erinnerung, wenn Christus sagt, ihr seid meine Freunde, dann sind wir auch untereinander Freunde. Und auch hier können wir dieses anwenden. Natürlich nicht mit jeder Person in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde wird man ein derart enges Verhältnis haben. Das verlangt auch Jesus Christus nicht, denn es ist auch, wir haben verschiedene Persönlichkeiten. Aber eine Freundschaft kann sich durch Vertrauen und Respekt auch auszeichnen. Ein anderer Punkt der Freundschaft, man ist treu und ehrlich zu einem Freund. Schauen wir in 1. Samuel 19, wie gesagt, wir nehmen einige Beispiele hier von David und Jonathan. Ich kann nicht alles lesen, aber wenn Sie möchten, können Sie dann zu Hause die anderen Schriftstellen dazu lesen. Sehr interessant. In 1. Samuel 1 bis 3. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Großen davon, dass er David töten wollte. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb. Hier sehen wir schon die erste Bewährungsprobe dieser Freundschaft. David ist in Ungnade gefallen bei seinem Vater und hier sehen wir die erste Bewährungsprobe dieser Freundschaft. Und sagte es weiter und sprach, mein Vater Saul, sagte es David weiter, und sprach, mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. Nun so hüte dich morgen früh und verstecke dich hin dich und bleibe verborgen, aber ich will hinausgehen und mich neben meinen Vater stellen auf dem Felde, wo du bist, denn er wollte seinen Vater aushorchen. Stimmt das wirklich, dass du David da töten möchtest? Warum? Er wollte wissen, warum. Und über dich mit meinem Vater sprechen, und was ich erfahre, will ich dir kundtun. Saul hatte einen Grund, David nach dem Leben zu trachten. Er sah eine Gefahr für den Fortbestand seines Königshauses. Vielleicht sollten wir kurz nach vorne blättern, und zwar in Kapitel 20, die Verse 31, können wir das sehen, in 1. Samuel 20, 31, nur wir kommen dann wieder dann zurück. Nur, dass wir sehen, dass das der Grund war, denn solange, sagt Saul, denn solange der Sohn Esaias lebt auf Erden, wirst du, Jonathan, und auch dein Königtum nicht bestehen. Das war der Grund. Jonathan sollte ja den Thron erben. Aber Jonathan dachte eben wie ein wahrer Freund. Anders als Saul. Er war treu und ehrlich. Und auch gottesfürchtig, wie wir später sehen. Sonst hätte er vielleicht auch versucht, das anders zu drehen. Ein anderer Punkt über Freundschaft. Man fühlt mit in Freud und Leid mit seinem Freund. Eine wahre Freundschaft zeigt sich dadurch aus, Freud und Leid miteinander zu teilen, in der richtigen Weise. Nicht gleich den Freund verurteilen, wenn er einen Fehler macht. Und ein wahrer Freund, einem wahren Freund, kann man sich auch zeigen, wenn man einmal nicht so gut drauf ist. Nicht jeder von uns gibt es Zeiten, wo man einmal nicht so gut drauf ist, wo man einmal, sagen wir mal, mit dem linken Fuß aufgestanden ist, wo der Tag schon von vornherein schief geht und bis am Abend, wo man gesagt hat, den Tag, den hätte man ersparen können. Und ein Freund würde einem nicht verurteilen, wenn man Fehler macht. Man fühlt in Freude und Leid mit seinem Freund. Jonathan freute sich über die Erfolge, die David hatte am Anfang seiner Freundschaft und auch nachher. Schauen wir in Kapitel 18 von 1. Samuel, die Verse 7 bis 9. Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Ist ja kein Wunder. Ist ja kein Wunder, nicht? Wahrscheinlich hatte David auch gemeint, die Frauen sollten lieber nicht singen. Aber das war eben das. Und das kam bei Saul nicht so gut an. Da ergrimmte Saul sehr in Vers 8, und das Wort missfiel ihm und sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000? Ihm wird noch das Königreich zufallen. Und Saul sah David Schiel an von diesem Tage an. Von da an, ja, war es soweit. Aber Jonathan, ein wahrer Freund, handelte eben, wie ein wahrer Freund handelt. Schauen wir weiter in Vers 19, Kapitel 19, die Verse 4 bis 5. Wir haben vorhin schon 1 bis 3 gelesen. Lesen wir jetzt 4 bis 5. Und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und sprach zu ihm, es versündige sich der König nicht an seinem Knecht David, denn er hat sich nicht an dir versündigt und sein Tun ist dir sehr nützlich. Er hat sein Leben gewagt und den Philister erschlagen und der Herr hat großes Heil für ganz Israel vollbracht. Du hast gesehen und dich gefreut darüber. Warum willst du dich denn an unschuldiges Blut versündigen, dass du David ohne Grund tötest? Jonathan hielt auch in schwierigen Zeiten zu David. Und wir werden sehen, dass diese Freundschaft, ich sage etwas vielleicht jetzt im Voraus, aber es ist gut zu wissen. Man kann sich das nie genug sagen. Eine wahre Freundschaft, wie wir hier sehen, Da war auch Gott im Spiel zwischen diesen beiden. Und das war bewusst so gemacht. Schauen wir in 1. Samuel 20 und in Vers 41. Und als der Knabe weggegangen war, denn Jonathan hat es herausgefunden, dass es beschlossen war, bei seinem Vater Saul, dass David getötet werden sollte. Und er hat ihm die Nachricht übermittelt. Und als der Knabe weggegangen war, stand David auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder, und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Hier sehen wir, dass sie miteinander die Situation durchstanden. Es ist gut, wenn man einen Freund hat, mit dem man schwierige Zeiten durchstehen kann. Es ist gut, wenn man so einen Freund hat. Und fanden so auch zu einer gegenseitigen Ermutigung. Sie haben sich gegenseitig ermutigt. David brauchte das, wie wir gesehen haben. Er war enttäuscht, er war zerstört darüber. Einen Freund kann man vertrauen. David hatte Jonathan vertraut. Obwohl der der Königssohn war. Der hätte ja mit seinem Vater unter einer Decke stecken können und könnte David ausrotten, damit er nicht das Königreich später erben sollte. Aber Jonathan hatte Vertrauen. Er war ein wahrer Freund. Ein Freund kann man vertrauen, wenn man in Schwierigkeiten ist, wenn man sich ausreden möchte, wenn man ein Geheimnis hat, dann erzählt man es nur seinem besten Freund. Einen Freund kann man immer zu Hilfe bitten in schwierigen Situationen des Lebens. Ein Freund kommt herein, wenn andere hinausgehen. Ein Beispiel aus dem Leben, vielleicht etwas humorvoll, aber es ist manchmal so, man muss auch mit einem Freund manchmal so reden. Ein Mann erhielt eines Tages den Anruf seines Freundes, der voller Verzweiflung erklärte: Ich weiß nicht mehr, wofür ich noch leben soll. Ich rufe nur an, um mich von dir zu verabschieden, ich bring mich um. Und sein Freund erwiderte spontan: Wenn du das tust, spreche ich nicht mehr mit dir. Und völlig aus der Fassung gebracht, fing der Lebensmüde an zu lachen. Und statt sich zu erschießen, trafen sich beide und sprachen sich aus. Ja, es war eine spontane Reaktion vielleicht von dem, aber es hat gewirkt. Natürlich, nicht in jeder Situation wird das wirksam sein, aber manchmal kann es tatsächlich Wirkung haben. Nicht immer kann man eine Situation auf diese Weise lösen. Wie sollen wir uns verhalten, wenn ein Freund etwas Gefährliches oder Dummes tut oder vorhat? Was ist, wenn ein Freund etwas Dummes vorhat? Wenn man sieht, mit dem Freund geht's den Bach hinunter. Betrug vielleicht, Alkohol, Drogen, Stehlen, Lügen, irgendetwas. Wie können wir in so einem Fall einen Freund loyal, treu und hilfsbereit sein? Ein wahrer Freund würde seinen Freund darauf hinweisen, ihn warnen vor den Gefahren, ihn unterstützen, diese Dinge aus seinem Leben zu entfernen. Das gehört auch Mut dazu, dem anderen Freund zu sagen, du bist auf dem Holzweg. Denn man weiß, der andere würde das nicht sofort aufnehmen. Vielleicht später würde er sehen, ja, du hast recht gehabt. Aber momentan weiß man aus Erfahrung, wenn man jemanden sagt, er ist verkehrt, er handelt verkehrt, ist die Reaktion meistens anders. Mit einem Wort, was das zu tun, was für einen Freund am besten wäre. Schlagen wir einige Sprüche auf, dann auch im Psalm. Schlagen wir zuerst im Psalm 141 und in Vers 5 auch auf. Psalm 141 und in Vers 5. Psalm 141 und in Vers 5. Der Gerechte, ich meine, ein Freund, oder jeder weiß auch, wenn es mit einem bergab geht, man möchte das zwar nicht hören von jemandem, der sagt, du machst Dinge hier verkehrt, du musst das ändern. Dass jemand einem zurechtweist, das hört man nicht gerne. Aber innerlich weiß man schon, dass die Person recht hat. Und hier sehen wir eine Einstellung von David. Er hat diesen Psalm geschrieben. Vielleicht hat er auch die Freundschaft mit Jonathan im Sinn. Es steht hier, der Gerechte schlage mich freundlich und weise mich zurecht. Das wird mir wohltun wie Balsam auf dem Haupte. Aber dazu gehört Reife. Dass man das auch annehmen kann, die Zurechtweisung eines Freundes. Aber ein wahrer Freund stellt sich einem nie in den Weg, außer es geht mit einem Freund bergab. Das ist ein Spruch, ein wahrer Freund stellt sich einem nie in den Weg, außer es geht mit dem Freund bergab. Dann ist es eigentlich die Pflicht eines Freundes, sich dem Freund in den Weg zu stellen und sagen, du bist auf dem verkehrten Weg. In Sprüche 27, die Verse 5 bis 6, und wie ich schon sagte, niemand hat es gern, wenn er zurechtgewiesen wird von irgendjemandem, überhaupt vielleicht von jemandem, von seinem besten Freund, von dem er sogar auch seine Schwächen kennt. Und der sagt, du willst mich jetzt zurechtweisen, wo du selber auch Schwächen hast? Ist es nicht oft so? Es gehört Reife dazu. Es gehört Reife auch zu von jedem Menschen. Und hier in Sprüche, offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die im Verborgenen bleibt. Was hat der Freund davon, wenn es mit dem bergab geht und der andere sagt, aber ich habe ihn gern, ich liebe diesen Mann und tut nichts dagegen. Ein wahrer Freund. Und es gehört auch Mut dazu, dem Freund zu sagen, du bist auf dem Holzweg. Du musst dich ändern, sonst geht's mit dir bergab. Vers 6 hier, die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Das sind wahre Worte, obwohl es einem vielleicht nicht in dem Moment, wo man es gesagt bekommt, dass man verkehrt ist, nicht gerade wohltut. Aber später, davon bin ich überzeugt, ist man dankbar und wird sagen, bin froh, dass du das damals gesagt hast. Aber es muss natürlich auch in der richtigen Weise gesagt werden, mit Weisheit auch. Nicht mit dem Holzhammer oder irgendwie eben auf die Art, die der Freund verstehen kann. Freud und Leid miteinander teilen, das ist ein Zeichen einer wahren Freundschaft. Ein weiterer Punkt, Punkt 4, man ist nicht neidisch oder eifersüchtig auf seinen Freund. Das ist ein Zeichen einer wahren Freundschaft. Wenn dem anderen etwas Gutes widerfährt, ist ein wahrer Freund nicht eifersüchtig. Und sagt, ja, das hätte ja mir vielleicht gebührt. Ein wahrer Freund ist nicht neidisch oder eifersüchtig, im Gegenteil. Er freut sich. Er freut sich, wenn dem anderen etwas Gutes widerfährt. Auch hier wiederum in 1. Samuel die Beispiele von David und Jonathan. In 1. Samuel 23, die Verse 15 bis 16. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten, blieb in der Wüste Silf in Horesha. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging zu ihm hin, zu David nach Horesha, und stärkte sein Vertrauen auf Gott. In dieser Freundschaft zwischen David und Jonathan war das wesentliche Zeichen, dass sie auf Gott gegründet war, diese Freundschaft. Aber wir werden das später auch noch sehen. Hier in 16 haben wir gelesen, da machte sich Jonathan Vertrauen auf Gott. Jonathan ließ David nicht allein in dieser schwierigen Situation. Alle haben ihn verlassen, denn David auch, zeitweise, nicht alle, aber die meisten sind rausgegangen, aber der wahre Freund ist reingekommen. Wenn wir hier weiterlesen in Vers 17, und sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Saul meines Vaters Hand wird dich nicht erreichen. Und hier sehen Sie etwas Interessantes, was der Jonathan schon gewusst hat. Du wirst König werden über Israel. Jonathan war da eigentlich der Kronprinz. Er war der Nachfolger, menschlich gesehen, von Saul, der Thronfolger. Aber Jonathan wusste anscheinend über die Prophezeiung da Bescheid. Reichen und du wirst König werden über Israel. Und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater weiß das sehr wohl. Hier sehen wir einige, wenn wir in der Bibel oft lesen über verschiedene Dinge und wir lesen so schnell drüber, ich möchte sagen oberflächlich, aber schnell drüber, und wir gehen nicht in die Tiefe in einigen Punkten, da können wir viel versäumen. So wie hier. Man sieht hier, er wusste schon, Saul wusste das alles, haben wir vorhin schon gesehen. Aber auch Jonathan hat erkannt, dass David zum König gesalbt war und er würde der nächste König sein. Und Jonathan sagte, und ich würde der Zweite sein. Er war demütig genug zu sagen, ich bin unter dir. Das zeichnet eine Freundschaft aus. Sie bekräftigten und festigten ihre Freundschaftsbund trotz aller Schwierigkeiten und Anfechtungen. Egal was kommt, wir halten zusammen, so auf diese Weise. Und Jonathan, er war nicht neidisch auf David. Es ist interessant, wie man das sieht. Wahre Freundschaft. Männer, die reif sind, könnte man sagen, Menschen. Schauen wir ein Beispiel in Johannes der Täufer. Ist auch ein gutes Beispiel. In Johannes 3, im Neuen Testament. In Johannes 3, die Verse 27 bis 30. Oder wir sollten in Vers 26 anfangen, um den Zusammenhang zu haben. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Meister, seine Jünger waren das, Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Ja, man könnte jetzt sagen, ja, die waren da ein bisschen neidisch vielleicht, was ist, wie gibt's denn sowas? Vers 27. Johannes aber war anderer Meinung, hatte eine andere Einstellung. Johannes erwiderte und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen und ich muss abnehmen. Eine demütige Einstellung. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Kein Neid, keine Eifersucht. Eine wahre Freundschaft. Ein weiterer Punkt einer wahren Freundschaft. Ein wahrer Freund ist hilfsbereit. Natürlich, er ist hilfsbereit. Das zeichnet natürlich eine Freundschaft aus. Eine helfende Einstellung, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ja, nicht, dass man jemand hilft, das gibt's überall. Dass man sagt, ja, ich helfe dem, den ich weiß, dann hilft mir der. Aber eine echte Freundschaft, echte Hilfsbereitschaft, ist ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Natürlich wird der andere Freund auch so denken, das ist schon klar. Aber das Motiv ist nicht, ich helfe, damit auch mir geholfen wird. Sondern ich helfe, weil er mein Freund ist. Weil ich ihm helfen will. Im Prediger 4, ein gutes Beispiel im Prediger 4, das man auch hier auf die Freundschaft anwenden kann, die Verse 9 bis 12. So ist es ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt. Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich, wie kann ein Einzelner warm werden. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht entzwei. Wunderbares Beispiel. Zu einem Freund sollte man immer gehen können, wie in dem Gleichnis von dem Freund um Mitternacht in Lukas 11, 5 bis 6, wir können das kurz aufschlagen, ist zwar in einem anderen Zusammenhang, aber ich denke, dass man zu einem Freund auch um der Zeit gehen kann. In Lukas 11, die Verse 5 bis 6, Sie können die Geschichte von dem bittenden Freund dann als Ganzes erzählen, aber ich lese hier nur die ersten zwei Verse. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Ein Freund, zu dem Freund muss man gehen können, auch um Mitternacht. Sicher, hier ist es dann anders, es geht auch hier um das Bitten. Das Thema ist hier, bittet, so wird euch gegeben, dass wir Gott bitten und nicht nachlassen und immer wieder bitten. Das ist hier eigentlich das Thema. Aber man kann das auch auf eine Freundschaft, diese Verse, umlegen. Als ich über das Thema nachgedacht habe, dachte ich auch meinen Schulfreund, er heißt Hermann, ich habe einmal schon ein bisschen erzählt, wir kannten uns schon im Kindergarten. Und ich muss sagen, ich bin dankbar, dass ich so die Erfahrung einer Freundschaft gemacht habe. Wir kannten uns schon im Kindergarten. Als Teenager hatten wir so manchen Spaß zusammen. Bei Sportaktivitäten waren wir beisammen. später dann ein Teenageralter bei Tanzveranstaltungen, ja, wie es eben so ist, auf den Kirmes würde man sagen, da ging es auch groß her. Es gab sehr schöne Zeiten miteinander, die wir miteinander durchmachten, aber es gab auch nicht so schöne Zeiten. Nämlich 1968 starb seine Mutter an Krebs, ein Jahr später starb meine Mutter an Herzinfarkt. 1970 starb sein Vater, 1971 starb mein Vater. Es ging so, es war genügend Zeit, gerade dem anderen zu ermutigen immer in dieser Zeit. Dann kam auch, wir hatten dann geheiratet, er und auch ich habe geheiratet. Wir haben gemeinsam Brennholz für den Winter gemacht, für beide Familien. Und dann kam ich in die Kirche. Unsere Arbeit war ja am Wochenende. Wir hatten ja das Holz immer am Wochenende gemacht. Und ich kam in die Kirche und ich sagte, am Samstag arbeite ich nicht mehr. Ein guter Freund versteht einem auch in der Hinsicht. Sicher, ich musste einiges ihm erklären, warum und wieso. Er hat es akzeptiert. Aber dann hat er gesagt, da wirst du auch akzeptieren, dass ich am Sonntag nichts mehr tue. Ich sage, natürlich. Und wir hatten dann eben im Urlaub oder anderer Zeit das Holz gemacht. Aber er hatte das akzeptiert. Aber wie gesagt, habe ich ihm einiges erklärt dann darüber. Und dann 1985 übersiedelten wir nach Pasadena. Und wir hatten ein Haus in Österreich. Wir haben das dann vermietet und hatten ganz schöne Schwierigkeiten am Anfang, denn wir waren ja 5000 Meilen, wie man so sagt, weg, 5000 Kilometer weg, und die Mieter taten, was sie wollten. Die hatten weder die Miete bezahlt, noch den Strom bezahlt, noch irgendetwas, auch das Wasser nicht bezahlt, und dann wurde der Strom abgezwickt, und die sind über Nacht ausgezogen. Und nach einer Weile hat mich meine Schwester angerufen, und hat gesagt, ja, weißt du, was da bei in deinem Haus alles los ist, was da geht's ja drunter und drüber, da ist ja niemand mehr im Haus. Ich habe dann meinen Freund, eigentlich habe ich von meinem Freund dann einen Brief bekommen, weil ich wollte mich erkundigen, und ich habe den Brief auch noch hier. Hier ist, das ist keine Geschichte, die nicht stimmt, das ist hier der Brief noch. Ich lese einiges vor. Er hat dann geschrieben, ja, das stimmt, da gibt es einige Schwierigkeiten. Ja, ich lese das hier, zitiere hier von seinem Brief. Dafür gibt es allerhand Neues von eurem Haus. Der Teuschel ist nicht eingezogen, es war ihm zu teuer. Mar, der möchte nicht ausziehen. Aber, und jetzt kommt's, mach dir keine Sorgen, wir regeln das schon. Du schau zum Lernen. Und wir haben mir keine Gedanken mehr gemacht, weil ich wusste, mein Freund wird das regeln. Du schau zum Lernen, ich regel das schon. Und ich machte mir keine Sorgen mehr. Ja, warum? Weil ich meinem Freund vertraut habe in der Hinsicht. Aber, wie gesagt, ein Beispiel, das eben zeigt, Hilfsbereitschaft natürlich. Und wie wir dann später noch erfahren haben, das hat er auch gar nicht gesagt. Auch ein typisches Zeichen eigentlich vielleicht von seiner Persönlichkeit. Es war ja der Winter 1986, ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht noch erinnern können, ein sehr strenger Winter war das. Viel Schnee, sehr kalt und keiner im Haus. Und da werden ja die Leitungen eingefroren und alles Mögliche. Und ich habe später von jemand anders erfahren, von der Nachbarin, glaube ich, vis-à-vis-Nachbarin war es, dass mein Freund jeden zweiten Tag mit seinem Holz zu meinem Haus gegangen ist und hat eingeheizt. Das hat er mir gar nicht erzählt, das war so nebenbei. Ne? Ich glaube, ich kann dankbar sein, so eine Erfahrung zu haben von einem Freund. Natürlich gab es auch andere Zeiten, und auch jeder Mensch, auch wenn er noch so ein guter Freund ist, ist auch nur ein Mensch. Auch er hat Schwächen und Stärken. Und man darf einen Freund nicht überfordern. Ich meine damit, etwas mehr erwarten, als was auch ein Mensch leisten kann. Das war mein Fehler. So war ich einmal ein bisschen enttäuscht, aber ich habe erkannt und ich glaube, Gott hat es mir jetzt gezeigt. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe meinen Freund von ihm eine perfekte, vollkommene Handlungsweise erwartet, die nur Gott haben kann. Wir kommen später darauf noch zurück. Das war mein Fehler, nicht sein Fehler. Ich habe meinen Freund überfordert. Ich habe zu viel von ihm erwartet. Von einem Menschen, etwas Vollkommenes erwartet. Und das geht nicht. Ein anderer Punkt. Ein wahrer Freund ist zuverlässig. Er ist zuverlässig. Was würden alle diese guten Charakterzüge nützen, wenn die Person nicht zuverlässig wäre? Was würden die Charakterzüge alle nützen, wenn man sich nicht auf sein Wort verlassen könnte? Wenn ich nicht wissen könnte, ja, meint er das jetzt so oder nicht? Was würde das alles nützen? Früher wurden Versprechen oder Verträge überhaupt nur mit Handschlag gemacht. Und das ist, was mich eigentlich immer freut, wenn wir nach Amerika rüberfahren. Mein Schwiegervater, bei dem ist das eigentlich noch so. Wenn der jemanden, der ist jetzt schon nahe an der Pension, eigentlich erst schon über 70 Jahre, aber er arbeitet noch Teilzeit. Und einige kommen zu ihm, weil er sich gut mit Mechaniker auskennt, mit Traktor und so reparieren. Und da kommen einige Bauern, das ist ja eine ländliche Gegend, die kommen dann zu ihm. Die sind ja auch nicht so reich, die Bauern dort. Die kommen zu ihm und er sagt ihnen, was das kostet, und das geht mit Handschlag. Wenn er sagt, in 2 Wochen, dann bemüht er sich auch in 2 Wochen, das fertig zu haben. Und ich kann mich erinnern, irgendjemand hat einmal angerufen nach 10 Tagen, glaube ich, und er hat gesagt, ist er schon fertig? Ich habe am Telefon gehört, ich habe dir doch gesagt, in 14 Tagen ist es fertig. Da kann er sich darauf verlassen, in 14 Tagen ist das fertig. Schauen wir auch im Neuen Testament, in Galater 2, können wir das sehen. Ein Beispiel, in Galater 2 schauen wir zuerst die Verse 1 bis 2, um den Zusammenhang zu bekommen. 1 bis 2. Danach, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf, Paulus schreibt hier, nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden, besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe und gelaufen wäre. So Paulus machte sicher, er besprach sich mit denen, die das Sagen haben, Petrus und Johannes, damit er hier richtig war. Und dann weiter in Vers 7 bis 9, das ist, was ich Ihnen sagen möchte. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Ja, damit Handschlag wurde das besiegelt. Kein Papierkram, nichts. Aber das war wahrscheinlich viel mehr wert als alles andere. Wenn alle Menschen sich daran halten würden, gäbe es viel weniger von dem Papierkram. Was macht einen guten Freund aus? Wahre Freundschaften beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Wenn man gute Freunde oder Freundinnen haben möchte, dann muss man auch selber ein guter Freund oder Freundin sein. Das muss man auch. Man muss sich auch bemühen, dem auch diese Punkte, die wir jetzt besprochen haben, auch entgegenbringen. In Lukas 6, in Vers 31, wo es steht, wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Ja, dieses Prinzip kann man auch auf eine Freundschaft übertragen. Oder überhaupt auf jeden Menschen. Dieses Prinzip kann überall angewendet werden. Eine Freundschaft aufzubauen, geschieht nicht über Nacht. Das müssen wir auch im Klaren sein. Es braucht Zeit. Um ein Vertrauen zu entwickeln, braucht es Zeit. Es müssen verschiedene Charakterzüge entwickelt werden. Ja, man kann nicht sagen, von heute auf morgen, ich treffe jemand, mit dem stimmt die Chemie, und ab morgen sind wir schon die tiefsten Freunde, die besten Freunde. Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Eine Freundschaft wächst. Gegenseitiges Vertrauen muss entwickelt werden. Treue, Hilfsbereitschaft, Opferbereitschaft auch, muss auch entwickelt werden. Und so weiter. Ein amerikanischer Präsident, George Washington, sagte einmal, eine wahre Freundschaft ist wie eine langsam wachsende Pflanze. Ein wahrer Freund erwartet auch etwas, dass man wie ein Freund handelt. Darum, wenn wir einen guten Freund haben wollen, dann müssen auch wir diese Charakterzüge auch entwickeln eines guten Freundes. Ehrlich, aufrichtig und so weiter, respektvoll, zuverlässig, die wir besprochen haben, mit Freuen, mit Leiden. Und wir können sehen, dass diese eine Besonderheit war in der Freundschaft zwischen David und Jonathan. Da war eine Besonderheit. Und die möchte ich, ich habe das vorhin angeschnitten, auch sagen. In 1. Samuel 20, 42. Und das kann auch bei uns der Fall sein. In 1. Samuel 20 und in Vers 42. Und Jonathan sprach zu David: Geh hin mit Frieden für das, was wir beide geschworen haben, im Namen des Herrn. Dafür stehe der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen. Das war das Besondere an der Freundschaft dieser beiden, David und Jonathan, war Gott als Grundlage. Gott war der Dritte im Bunde, so in der Bürgschaft. Ja, er war der Dritte im Bunde, Geschwister. Und das zeigt, dass diese beiden auch sehr gläubig waren. Geschwister, haben wir einen besten Freund? Haben wir einen besten Freund? Und ich glaube, wir haben einen besten Freund. Ich habe einen besten Freund, aber nicht den Hermann. Er ist ein guter Freund. Aber mein bester Freund ist jemand anderer. In Johannes 15, und wenn er das verstehen würde, würde auch Hermann mir nicht böse sein, wenn ich das so sage. Aber mein bester Freund ist jemand anderer. Johannes 15 und in Vers 14. Hier sagt Jesus Christus: Ihr seid meine Freunde. Geschwister, können wir die Tragweite verstehen, was das bedeutet? Ich denke schon. Ich denke, nach dieser Predigt können wir verstehen, zumindest mir ist es so gegangen, als ich sie zusammengestellt habe, was es bedeutet, wenn Jesus Christus selbst sagt: Ihr seid meine Freunde. Ich kann ein Freund sein von Jesus Christus. Er ist ein Freund zu mir. Er ist mein bester Freund. Er ist vollkommen. Hermann ist ein guter Freund zu mir. Menschlich gesehen der beste Freund. Menschlich gesehen natürlich. Er ist aber eben auch nur ein Mensch. Auch ich bin zu ihm, zum Hermann, nur ein menschlicher Freund mit Fehlern und Schwächen. Aber mein bester Freund, der hat sich mir als Freund angetragen. Nicht ich habe gesagt, bitte sei mein Freund, sondern Jesus Christus selbst sagt: Ihr oder du bist mein Freund. Mit allem dem, was wir heute gehört haben. Und buchstäblich, er lässt sein Leben für seine Freunde. Er hat sein Leben für seine Freunde gelassen. Und die Bürgschaft, so wie der Freund, der hätte sein Leben gelassen für seinen Freund. Jesus Christus, unser bester Freund, hat sein Leben für uns gelassen. Sind auch wir bereit, für ihn zu leben, für unseren besten Freund zu leben? Sind wir für unseren Freund bereit zu leben, unser tägliches Leben, tagtäglich für unseren Freund zu leben, so wie er es möchte? Denn es geht hier weiter. Ihr seid meine Freunde, wenn wir hier weiterlesen, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Sind wir bereit, für unseren besten Freund jeden Tag auf uns zu nehmen, um für ihn ein Freund zu sein, täglich zu leben für unseren besten Freund? Geschwister, in Sprüche 3, 31 bis 32, wir brauchen das nicht aufschlagen, ich zitiere das nur hier: Sei nicht neidisch auf den Gewaltigen und erwähle seiner Wege keinen, denn wer auf Abwegen geht, ist dem Herrn ein Gräuel, aber dem Frommen ist er ein Freund. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Geschwister, in Hebräer 13, die Verse 5 bis 6, ich fange in der Mitte des Verses an: Denn der Herr hat gesagt: Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Geschwister, ein menschlicher Freund kann nicht hundertprozentig sagen: Ich werde dich nie verlassen. Er ist auch nur ein Mensch, Er kann auch das tun, was ihm fähig ist. Oder nie von dir weichen. Das könnte mein Freund Hermann ja sagen. Aber ist er auch imstande? Hat er auch die Macht, das wirklich auch immer zu tun? Er kann es nicht. Es würde ihn überfordern. Wenn ich das von ihm verlangen würde als Mensch, würde ich ihn überfordern. Er ist eben ein Mensch. Aber hier spricht Jesus Christus. Der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Ich will dich nicht vergessen, mit anderen Worten. Ja, man kann ja verschiedene Dinge einsetzen, in Hebräer 13 und in Vers 5. Man kann auch sagen, ich will dich nicht vergessen. Ich will dich nie im Stich lassen. Ich werde dich nie allein lassen. Ich werde nie zu spät kommen. Das könnte man hier einsetzen. Christus wird nie zu spät kommen. Es gibt natürlich Situationen, und es hat es vielleicht auch in Ihrem Leben schon gegeben, wo Sie gemeint haben, aber jetzt wird's eng. Jetzt muss bald was passieren, sonst ist die Katastrophe perfekt. Gott war immer rechtzeitig zur Stelle. Auch wenn wir es zu der Zeit nicht so gesehen haben. Wir haben es vielleicht als Katastrophe gesehen. Aber wenn wir zurückschauen, können wir, denke ich, die Hand Gottes in unserem Leben erkennen. Wenn wir weiterlesen in Vers 6, so können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Geschwister, dafür ist Glauben erforderlich. Es ist Glauben erforderlich dafür. Und je mehr wir uns bewusst werden, dass wir einen besten Freund haben, und es sagt ja auch hier, vielleicht komme ich doch noch mal kurz zurück, weil mir das einfällt in Johannes, wo er sagt, ich sage euch nicht mehr, dass ihr Knechte seid. Schauen wir nochmals in Johannes 15, die Stelle, in Johannes 15. Denn ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, den wir hier lesen können. In Vers 15, es ist gleich anschließend. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Denn der Herr sagt zum Knecht, tu dies, tu das, und er macht es. Mehr nicht. Aber einem Freund sagt man auch andere Gedanken, die innersten Gedanken, die man hat. Man teilt sich miteinander mit. Und wir sind in Christi Augen nicht mehr Knechte, sondern viel mehr. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meines Vaters gehört habe, habe ich euch kundgetan. Das würde man einem Knecht nicht sagen. Er hat uns etwas kundgetan, was er Knechten nicht kundtun würde. Aber seinen Freunden hat er es kundgetan. Wir sind seine Freunde. Wir haben den besten Freund, den man sich nur vorstellen kann. Und Geschwister, wenn wir in Schwierigkeiten sind, können wir uns darauf verlassen, dass wir von ihm Hilfe erwarten können. Und auf der anderen Seite erwartet unser bester Freund, wenn sie in Schwierigkeiten sind, dass sie zu ihm gehen und ihn bitten um Hilfe. Das kann man natürlich auch erwarten davon. Und ich kann Ihnen sagen, wenn sie in Schwierigkeiten sind, hilft Ihnen nur Jesus Christus heraus. Egal, die Jahre, die wir, die letzten 10 Jahre, die Änderungen in der Gemeinde, ich kann mit Sicherheit sagen, ja, das haben wir auch am College damals gelernt von einem Lehrer, der gesagt hatte, egal was ihr macht oder andere Bücher, wir mussten ja auch andere Bücher studieren, was ihr macht, studieren könnt ihr alles möglich, aber eines müsst ihr immer im Sinn behalten, fest hier den Arm halten um den Stamm, hier dürft ihr nie auslassen. Und er meinte Jesus Christus damit, den Stamm. Dann könnt ihr mit der Hand herum studieren und was ihr wollt. Denn wenn ihr hier loslässt, dann kommt ihr auf Ästen und Zweigen und driftet ab. Und das habe ich nicht vergessen, ist schon 20 Jahre her. Und das ist, was ich meine. Und dafür, unser bester Freund erwartet, dass wir bei ihm bleiben. Und er hilft uns, es ist ein Versprechen. Egal in welche Schwierigkeiten wir sind oder kommen werden. Es wird nicht immer rosig sein in unserem Leben, das hat er uns nicht versprochen. Aber er hat versprochen, dass er uns nicht verlassen wird in dieser Situation. Geschwister, wenn dieses Leben vorüber ist, wird uns nur unser göttlicher Charakter bleiben, den wir mit Hilfe Gottes entwickelt haben. Und wer Gott zum Freund hat, hat alle Vorteile. Denken wir daran. Wer Gott zum Freund hat, hat alle Vorteile. Jesus Christus hat uns als seinen Jüngern auch gesagt, was er denen gesagt hat, was wir tun sollen, wenn wir seine Freunde sein wollen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gesagt habe. Denken wir auch daran, dass wir ihm auch als Freund begegnen. Auch unsere Freundschaft mit Jesus Christus beruht auf Gegenseitigkeit. Er erwartet, dass auch wir ihm unsere Sorgen und Nöte ihm anvertrauen, als ein Freund, dass wir offen zu ihm sind. Auch wir sollen Jesus Christus gegenüber wie einen Freund handeln. Jesus Christus zum Freund haben, ist das größte Glück, das ein Mensch haben kann.